Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Angehörige der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. Sie haben es schon am Anfang gehört. In der vergangenen Woche bis heute haben wir in unserer Kirche zum Beten eingeladen. Und wir haben dazu Gedankenanstöße gegeben, indem wir den Weg des Volkes Israel aus Ägypten in das verheißene Land, das Land Kanaan, das heutige Israel, nachgestellt haben. Es begann mit der ersten Station dort hinten, von mir aus gesehen, links in der Ecke, mit der Bedrückung und Sklaverei in Ägypten, sollte uns an unsere eigenen Lasten erinnern. Dann die Station 2, der Durchzug durchs Rote Meer und die Freude und der Dank darüber, wenn Gott uns hilft in schwierigen Situationen. Weiter zur Station 3, das goldene Kalb, das die Israeliten dann errichtet hatten, weil sie nicht mehr auf Mose warten wollten, der auf den Berg gegangen war und die 10 Gebote empfing. Und sie wollten sich einen sichtbaren Gott anfertigen, den sie anfassen konnten. Und damit wurden sie natürlich auch schuldig. Also eine Station, die uns einlädt, darüber nachzudenken, wo wir auch selbst Schuld in unserem Leben haben und Gott den Rücken zukehren. Dann die 4. Station, die Klagebank, denn die Israeliten haben in der Wüste immer wieder gemurrt und geklagt und gesagt, Gott, warum müssen wir hier durchgehen? Soll uns an unsere eigenen Klagen erinnern, die wir Gott gegenüber im Herzen haben. Die 5. Station, eine Station, die uns an Durststrecken erinnert, wo wir durchhalten müssen, darum das Ergometer, ja. Also wirklich mal eine längere Zeit Kraft verbrauchen, auch das kennen viele aus ihrem eigenen Leben. Die 6. Station, die einlädt, darüber nachzudenken, wo tragen wir Verletzungen in uns, mit uns herum, die uns nicht in Ruhe lassen, die immer wieder aufbrechen und wo Gott auch den Israeliten in der Wüste versprochen hat, ich bin euer Arzt, ich möchte eure Verletzungen heilen. Und dann führt der Weg hier vorne zu der 7. Station, wo das Volk Israel schon das verheißene Land sieht und Kundschafter ausschickt, das Land zu erforschen. Da geht es um die Visionen. Wie sieht unser verheißenes Land aus? Wo wollen wir hin? Was ist der Traum, der Wunsch in unserer Seele? Und auch vor allen Dingen danach zu fragen, was hat Gott für uns vor? Und dann die letzte Station, die 8., hier vorne am Altar, da wo das verheißene Land ist. Für die Israeliten damals, wie gesagt, das Land Kanaan. Für uns ist das die Gemeinschaft mit Gott, wo Jesus Christus uns den Weg frei gemacht hat. Und um genau diese Station soll es heute auch in dieser Predigt gehen. Und ich möchte vor allen Dingen auf das Kreuz eingehen. Es geht hier heute an diesem 8. Tag in der Gebetswoche, an dieser 8. Station, um das verheißene Land. Das Land, der Ort, wo die Menschen endlich nach dieser langen Reise zur Ruhe kommen, wo sie Heimat finden dürfen, wo sie wirklich die Vergangenheit hinter sich lassen können und einen Neuanfang wagen können. Das Volk Israel kam damals in ein geografisches Land, in das Land, das einst schon ihren Vorfahren gehört hatte und in das sie nun zurückkehren durften. Ich denke, für uns Christen ist die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel eine symbolische Geschichte, an der wir auch Gottes Weg mit uns selbst verstehen lernen können. Denn auch wir gehen einen Weg in unserem Leben. Auch wir kennen Zeiten der Unterdrückung, der Gefangenschaft, der Abhängigkeit und Unfreiheit. Egal, ob es Schuld ist, die wir auf uns geladen haben und die uns nicht loslässt oder die wir nicht loslassen. Egal, ob es schwere Lasten aus der Vergangenheit sind, aus der Kindheit, die wir unser Leben lang mit uns rumschleppen. Egal, ob es Ungerechtigkeit oder Diskriminierung ist, unter der wir zu leiden haben. Gott möchte, so steht es in der Bibel, dass jeder Mensch, also auch jeder, der heute hier sitzt, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und frei wird von allem, was ihn gefangen nimmt und belastet. Um diesen Weg in die Freiheit zu eröffnen, hat er seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lassen und hat ihm am Kreuz alle Last und Schuld dieser Welt auf sich nehmen lassen. Und um dieses Kreuz soll es heute gehen. Das Kreuz ist ein Symbol das wir eben auch hier an dieser achten Station betrachten können. Das Kreuz zeigt besser als irgendein anderes Symbol, dass unser verheißenes Land, das Land der Ruhe und des Friedens mit Gott, kein geografischer Ort in der Welt ist, sondern dass es ganz nah bei uns ist, nämlich in unserem Herzen. Jesus selbst hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so äußerlich, dass wir sagen könnten, dort ist es oder hier ist es. Nein, es ist inwendig in euch, in euren Herzen. Allerdings, und ich denke, da werden Sie mir recht geben, erinnert uns das Kreuz nicht unbedingt an das, wonach wir uns sehnen. Ganz ähnlich wie viele der Kundschafter damals von dem verheißenen Land auch nicht so begeistert waren. So stößt sich manch einer am Kreuzeszeichen. Denn ist es nicht ein Symbol, das den Tod verkündet? Die Vergänglichkeit und die Begrenztheit des Lebens? Ist es nicht in unserer Umgangssprache auch der Inbegriff für eine schwere Last geworden, zum Beispiel wenn ich sage, ich habe mit jemandem mein Kreuz oder ich nehme mein Kreuz auf mich? Vielleicht erinnern Sie sich noch an die große Diskussion, die liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ob man in Klassenzimmern Kreuze aufhängen dürfe oder nicht. Heute sind es gar nicht mehr die Kreuze, über die wir diskutieren, sondern es geht um ganze christliche Traditionen, die in Frage gestellt werden. Sie erinnern sich, Sankt Martin soll nicht mehr gefeiert werden, so meinen manche, weil dadurch die Religionsfreiheit der Nichtchristen eingeschränkt würde. Fragt sich, wann wir dann noch Weihnachten, Ostern und Pfingsten aus unserem Kalender streichen wollen. Religionsfreiheit ist ein großes Gut in unserem Land. Aber wie nutzen wir diese Freiheit? Nutzen wir sie überhaupt? Wann bekennen wir uns im Alltag wirklich zu dem, woran wir glauben, wovon unser Herz erfüllt ist? Was bedeutet das Kreuz für Sie, liebe Gemeinde? Viele von Ihnen, die im vergangenen Jahr einen Angehörigen, einen liebgewordenen Menschen zu Grabe tragen mussten, haben sich früher oder später mit dem Kreuz auseinandersetzen müssen. Und sei es nur das vorläufige Holzkreuz für den Grabstein gewesen. Wir können das Kreuz nicht wegdenken aus unserem Leben und auch nicht aus unserem Glauben, weil es trotz oder gerade wegen seiner eckigen und kantigen Form auf das hinweist, weshalb Jesus in diese Welt gekommen ist. Er, Gott selbst, ist bei uns, von der Geburt bis zum Tod und darüber hinaus. Mit dem Kreuz schafft Gott eine Verbindung zwischen gestern und heute, ja, diese waagerechte Linie, und zwischen dem Himmel und der Erde. Zwischen gestern und heute deshalb, weil wir schon in der Bibel, die ja auch einen sehr großen Zeitraum umfasst, entdecken können, dass Gott schon damals in der Wüste, als das Volk Israel in der Wüste war, einen Hinweis darauf gegeben hat, dass die zukünftige Erlösung für alle Menschen durch das Kreuz geschehen sollte. Da wird uns im 4. Buch Mose von den Israeliten in der Wüste erzählt, wie sie wieder einmal Gott anklagten und sagten, warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeführt, wären wir doch nur dort geblieben. Und als Bestrafung für diese Untreue und diesen Unglauben machten sich feurige Schlangen im Lager der Israeliten breit, deren Bisse sogar zum Tode führen konnten. Mose, der Anführer, bittet Gott um Gnade und Vergebung für das Volk. Und Gott geht darauf ein. Er gebietet ihm, eine eherne Schlange, also eine Schlange aus Erz, herzustellen und hoch an einem Stab zu errichten. Und jeder, der von einer feurigen Schlange gebissen wurde, sollte auf diese erhöhte Schlange schauen und erhielt umgehend Heilung und Leben. Der Jünger Johannes, Jahrhunderte später, nimmt darauf Bezug im Zusammenhang mit Jesus und sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und gemeint ist hier der Tod am Kreuz. Liebe Gemeinde, wie sollte Gott, der über so einen langen Zeitraum, so einen langen geschichtlichen Zeitraum Zusammenhänge schaffen kann, diese Zusammenhänge nicht auch in ihrem ganz persönlichen Leben sehen? Ja, das Kreuz verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Kreuz verbindet aber auch Himmel und Erde in der Person Jesus. Jesus öffnet uns den Himmel durch die Krankenheilungen, durch alles, was er getan hat, durch seine Worte, seine Weisheit, seine Vergebung und Barmherzigkeit, zeigt er uns, wie Gott ist. Er bringt den Himmel auf die Erde, das haben die Menschen damals gespürt und das glauben alle, die an Jesus Christus als Sohn Gottes glauben. Und trotzdem steigt er auch hinab in die Tiefe des Todes. Er lehnt die Verbundenheit mit dem Menschsein, das heißt mit der Erde, nicht ab. Er verdrängt weder Schmach noch Schande, weder Demütigung noch Verzweiflung, weder Angst noch Verlorenheit. Im Gegenteil, er hält sie aus. Und im Aushalten wird er zum Überwinder. Und darum lädt er uns ein, auch im Aushalten zu Überwindern zu werden. Darum glaube ich, dass es kein besseres Symbol für das Ziel unseres Glaubensweges gibt als das Kreuz. Das Kreuz spiegelt das menschliche Leben besser wider als irgendein anderes Symbol. Sogar unser Körper ist ein Hinweis auf das Kreuz. Nicht umsonst sprechen wir, wenn wir von Schultern, Rumpf und Rücken sprechen, vom Kreuz. Wir ergeben ja auch ein Kreuz, wenn wir die Arme ausbreiten. Der Mensch, der sich einmal so hinstellt, der wird spüren, dass diese Haltung eine Haltung völliger Freiheit, aber auch völliger Ergebenheit ist. Ich öffne mich, ich bin offen, ich halte nichts mehr zurück. Ich kann das aber auch, weil ich die innere Freiheit dazu habe. Wenn meine Tochter auf mich zuläuft, dann öffne ich meine Arme, weil ich sie ja auffangen und umarmen möchte. Aber auch wenn wir uns einem Feind gegenübersehen, können wir die Arme heben und sagen, ich ergebe mich, ich möchte keinen Krieg, ich möchte keinen Streit. Wenn ein Pfarrer am Ende des Gottesdienstes den Segen spricht und seine Arme so öffnet, dann erinnert er damit daran, dass im Kreuz Jesus all unsere Not und Bedrängnis aufgehoben ist. Und das ist das Tröstliche am Kreuz, dass es Licht und Schatten, Ende und Neuanfang, Tod und Auferstehung in sich vereint. Im Anschauen des Kreuzes bekommen wir den Zuspruch, dass wir vor den trostlosen Tatsachen unseres Lebens nicht mehr fliehen müssen. Wir müssen sie nicht verdrängen. Weil Jesus Christus den tiefsten Schmerz erlitten hat, muss ich keine Angst mehr davor haben. Wir können das Kreuz anschauen, an dem Jesus starb, und wir dürfen uns in dieses Bild hinein versenken. Mit dem Wissen darum, dass Gott in Jesus Christus auch in meinem Leid gegenwärtig ist. Dass er da ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Und dass er bei mir ist, auch wenn ich leide und verzweifelt bin. Das ist die Botschaft des Kreuzes, dass wir vor den Abgründen des Lebens die Augen nicht verschließen müssen, sondern dass wir sie anschauen und aushalten dürfen, weil einer vor uns dort war, weil einer mit uns anschaut und aushält. Nämlich Jesus Christus, von dem es auch heißt, dass er das Licht der Welt ist. Und die Finsternis hat dieses Licht nicht besiegt. Der Apostel Paulus schreibt wieder einige Jahre später, nachdem sich die ersten christlichen Gemeinden gegründet hatten, und wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, ich verwende jetzt die Luther-Übersetzung, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit, eine Naivität, denen, die verloren werden. Uns aber, die wir daran glauben, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Also auch damals schon war der Weg des Gottessohns ans Kreuz nicht der Weg, den die Menschen sich für ihren Retter vorstellten. Der leidende Gottessohn, so wie der Prophet Jesaja ihn ankündigt, ist und war nicht der, den die Menschen sich unter einem Retter vorstellten. Ganz ähnlich wie ein paar der Kundschafter das verheißene Land nicht als Traumland bezeichneten. Und vielleicht muss ich das an dieser Stelle nochmal erläutern. Das geht um diese Station hier, die siebte. Da wurden Kundschafter ausgeschickt, es waren einige. Und die Mehrheit der Kundschafter kommt zurück und sagt, es ist ein gutes Land, aber wir werden das nicht einnehmen können, weil da große und starke Menschen leben. Die hatten Angst vor diesen Menschen. Die wären wahrscheinlich entweder in der Wüste geblieben oder wieder umgekehrt. Nur zwei, die sagen, ja, das ist ein gutes Land, da gibt's fruchtbaren Boden, wir können dort gut leben. Und es stimmt, dort wohnen starke und kräftige Menschen, aber wir müssen keine Angst vor denen haben. Gott ist mit uns. Und manchmal ist das so, dass wir auch von dem verheißenen Land, das heißt von dem Leben als Christ, erwarten, dass dann alles gut wird, dass wir keine Probleme mehr haben, dass uns kein Leid mehr begegnet, keine Krankheit mehr. Aber so ist es nicht gemeint. Auch in der Nachfolge werden wir Herausforderungen meistern müssen. Auch in der Nachfolge wird es Wüstenzeiten geben, Zeiten der Bedrängung, Zeiten, wo wir auf die Probe gestellt werden. Auch in der Nachfolge wird es immer wieder Augenblicke geben, wo wir schuldig werden. Aber dieses verheißene Land, das heißt die Nachfolge, das Leben mit Christus, das ist ein Zustand, wo wir trotz Leid und trotz Krankheit und trotz Herausforderung Frieden mit Gott und vor allen Dingen die Gewissheit unseres persönlichen Heils haben. Das macht den Unterschied, das Fundament, auf dem wir stehen. Wer Jesus Christus die Tür seines Herzens geöffnet hat, wer an die Vergebung seiner Schuld glaubt, aufgrund des Opfers Jesu am Kreuz, der bekommt Eingang in das Land des Friedens und der Heilsgewissheit. Menschliche Weisheit will das Kreuz gerne abschaffen oder verdrängen. Aber göttliche Weisheit will durch das Kreuz Menschen auf den hinweisen, der das Kreuz erduldet und am Kreuz die Welt überwunden hat. Wenn wir das Kreuz anschauen, dann kann das Kreuz vor unserem inneren Auge lebendig werden. Dann kann der sterbende Christus, an manchen Kreuzen sehen wir ja den sterbenden Christus, dann kann er mit seinen ausgebreiteten Armen lebendig werden und auch dich umarmen in deiner Not und Trauer. Es gibt auch viele Kreuze, da ist Jesus, der am Kreuz hängt, schon als der Überwinder dargestellt, sodass unter seinen Füßen die Erdkugel sich befindet und er eigentlich gar nicht mehr hängt am Kreuz, sondern tatsächlich steht und schon diese segnende, alles umarmende Geste hat. Gott selbst wollte das Kreuz nicht abschaffen, sondern er hat es auserwählt, um für uns einen Weg zu ebnen durch alle Bedrängnis hindurch zum ewigen Leben. Das Kreuz vermag uns so viel zu sagen. Wir müssen es nur zulassen, liebe Gemeinde. Manche unserer Verstorbenen, wir werden sie nachher mit Namen verlesen, die waren schon alt und da fällt es uns leicht, von Erlösung zu sprechen. Wir meinen damit meistens die Erlösung von dem Körper, von dem Leiden des Sterbenden. Manchmal auch, wenn wir ehrlich sind, die Erlösung von der Last, die wir mit diesen Menschen hatten. Aber was ist mit der Erlösung der Seele? Wahre, ganzheitliche Erlösung ist es doch eigentlich nur, wenn wir den oder die Verstorbene auch vor Gott erlöst wissen. Und zwar nicht erst im Sterben, sondern am besten schon im Leben, im Hier und Jetzt. Denn die Ungewissheit, ob der oder die Verstorbene wirklich bei Gott ist, das kann einen Hinterbliebenen schon ganz schön umtreiben. Schuld und Schuldgefühle, nicht nur der Verstorbenen, sondern eben auch der Hinterbliebenen, die haben aber auch ihren Platz am Kreuz. Vielleicht sogar noch viel mehr als alles andere. Ich glaube, dass wir auch jetzt noch für die Verstorbenen bitten dürfen, dass Gott sich ihrer erbarmen und sie annehmen möge. Wir tun das nicht, um ihre Errettung zu erbitten. Die Errettung und Erlösung ist immer eine Sache zwischen dem Menschen und Gott. Aber ich glaube, wir tun das, um unsere eigene Last vor dem Kreuz abzulegen. Es ist übrigens eine gute Übung, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben, wenn Sie sich flach auf den Boden legen mit dem Gesicht nach unten und einmal Ihre Arme genau so ausbreiten. Und wenn Sie vor Ihrem inneren Auge das Kreuz Christi anschauen und bewusst sich selbst, ihr eigenes Leben mit allem, was dazugehört, mit aller Schuld, Verzweiflung und Not annehmen lernen. Sie werden spüren, es ist eine Haltung der Hingabe und Demut. Vielleicht haben Sie es schon mal im Fernsehen gesehen bei einer Bischofsweihe. Da legen sich die Priester auch genau so auf den Boden. Und in dieser Gebetshaltung, die jeder für sich zu Hause so machen kann, wenn wir sie nicht nur äußerlich, sondern auch von Herzen tun, liegt etwas sehr Kraftvolles und Überwindendes. Ich wünsche Ihnen, liebe Angehörige, und Ihnen, liebe Gemeinde, dass Sie diesen Weg in die Freiheit gehen und dass Sie mit mir im Land der Verheißung ankommen. Am Kreuz, wo Leid und Auferstehung so nah beieinander liegen. Am Kreuz, wo wir die Heilsgewissheit empfangen dürfen und für den Alltag zugerüstet werden. Ich lade Sie wirklich ein, nach dem Gottesdienst oder heute Nachmittag noch einmal die Stationen abzulaufen, sich einladen zu lassen, Ihr eigenes Leben im Lichte Gottes zu betrachten und alles im Gebet vor Gott zu bringen. Und wer heute keine Zeit dazu hat, der kann auch gerne zu mir kommen und ich gebe Ihnen diese Stationsbeschreibungen. Das kann man auch für sich zu Hause privat lesen und durcharbeiten oder auch in einem Hauskreis. Mein Wunsch ist, dass Gott jedem von uns die tiefe Erkenntnis schenkt, dass das Kreuz Christi keine Torheit ist, sondern eine Gotteskraft ist. Und dass es tiefe Glückseligkeit und Heilsgewissheit schenken kann, dem, der daran glaubt. Das gilt auch für euch, liebe Konfirmanden, auch wenn ihr euch gerade nicht konzentriert. Aber ihr habt die Chance, ihr seid noch jung und ihr habt ein langes Leben vor euch. Viele, die hier sitzen, sind viel älter als ihr. Je früher ihr die Entscheidung trefft, diese Tür zu öffnen, in das Land der Verheißung, in diesem Zustand des Friedens mit Gott und der Gewissheit, ich bin erlöst, dann habt ihr sehr viel von eurem Leben. Dann ist es eigentlich beneidenswert. Amen.